Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. In der Kulturhauptstadt Chemnitz ist der Vorwurf aufgekommen, einige Kunstwerke des Street Art Festivals E-Book seien antisemitisch. Wir sprechen gleich darüber, was an diesen Vorwürfen dran ist. Das Bauhausarchiv in Berlin hat eine neue Direktorin, Brigitte Franzen, die diese weltweit einmalige Sammlung neu sichtbar machen will, hat uns heute einen Besuch abgestattet. Und wir gehen in Potsdamer Minsk ein zu einer Ausstellung, die die Geschichte des Plattenbaus nochmal neu erzählt. Es stehen Antisemitismusvorwürfe im Raum in der Kulturhauptstadt Chemnitz. Dort findet zurzeit das internationale Street Art Festival für urbane Kunst statt, kurz E-Book genannt. Und gegen einige Arbeiten, die dort zu sehen sind, wurde in einem Brief der Vorwurf formuliert, sie seien antisemitisch. Ein Bild des in Leipzig lebenden britischen Künstlers Luke Carter thematisiert den Gaza-Krieg und es wurde bereits abgehängt. Und die Kulturhauptstadt prüft nun, was an den Vorwürfen überhaupt dran ist. Unser Kunstkritiker Carsten Probst kennt einige dieser Werke, die bei der E-Book zu sehen sind. Was sind denn das im Einzelnen überhaupt für Werke, denen jetzt Antisemitismus vorgeworfen wird?
Ja, also ein Werk zeigt zum Beispiel, das stammt von dem finnischen Street-Art-Künstler Plan B, zeigt unter dem Titel Netanyahus Stickers Gaza Set Bomben, Leichensäcke, verstümmelte oder ausgehungerte Kinder. Also dieser Titel bedeutet auch so viel wie Netanyahus Lieblingsaufkleber zum Thema Gaza. Ein weiteres Bild von Plan B zeigt so eine Art Firmenschild mit den Porträts von Netanyahu und von Donald Trump. Darüber die Inschrift Netanyahu, Trump and Co. Illegal Estates, Properties and Genocides, also übersetzt illegale Vermögen, Besitz und Völkermorde. Darunter noch der Vermerk Funded by the European Union, gefördert von der Europäischen Union. Und inzwischen, Sie erwähnten es ja gerade, verhängt wurde ein Schriftzug des britischen Künstlers Luke Carter, der in Leipzig lebt. Deutschland mordet mit, hieß es auf diesem Schriftzug, was sich anscheinend auf die Waffen- und Munitionslieferung Deutschlands an Israel bezieht. In diesem Brief, den Sie auch erwähnten, sind noch mehr Werke genannt, aber die werden dann so unter verschiedenen Vorwurfsgruppen sozusagen auch zusammengefasst.
Und was sind das für Vorwurfsgruppen da in dem Brief? Also was wird da formuliert?
Ja, also im ersten Fall, also den Bildern von Plan B, lautet der Vorwurf Dämonisierung Israels, in dem Benjamin Netanyahu als Kindermörder dargestellt werde und damit als Repräsentant des mittelalterlichen Klischees vom kindermordenden Juden aufgerufen werde, was dann also auch gleichzeitig den Staat Israel delegitimieren soll. Genauso mit dem Genozidvorwurf bei diesem Firmenschild, das ich erwähnte, in dem eben Israel unterstellt wird, Ziel sei eben gar nicht die Geiselbefreiung nach dem 7. Oktober, sondern eigentlich die Vernichtung der Palästinenser. Und dieser Schriftzug Luke Carters, Deutschland mordet mit, sei dann eine Verschwörungstheorie, die zugleich eben auch dazu diene, Israels Recht auf Selbstverteidigung zu delegitimieren. Und es gibt ein weiteres Werk von dem Fotokünstler Gino Dombrowski, der zitiert eine bekannte Pressefotografie, die eine palästinensische Mutter mit ihrem 4 Jahre alten Kind zeigt, das bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen ist. Und darüber hat Dombrowski dann in breiten Lettern das Wort Staatsräson angebracht. Auch da heißt es als Vorwurf, das Bild mit dieser trauernden Mutter suggeriere, als hätten sich Deutschland und Israel gewissermaßen miteinander verschworen für den Völkermord an den Palästinensern.
Jetzt haben ja die Veranstalter auch schon reagiert auf diese Vorwürfe und haben eine unabhängige Untersuchung angekündigt. Es wurden Bilder abgehängt, aber gleichzeitig haben sie auch angedeutet, dass die betreffenden Arbeiten ja in einem größeren Kontext zu sehen sind und der würde bei dieser Kritik ausgeblendet werden. Was denken Sie, was ist von diesen Vorwürfen überhaupt zu halten? Haben die irgendeine Berechtigung?
Ja, also zunächst einmal ist es grundsätzlich immer wichtig, dass solche Vorwürfe geäußert werden und dann eben geprüft werden können. Die Veranstalter haben eigentlich ja auch, also sowohl das Festival als auch die Kulturhauptstadt GmbH haben richtig reagiert, indem sie eben jetzt Gutachten anfordern. Gerade weil aber die Kritik an den Werken so detailliert in diesem Brief und so systematisch hergeleitet wird, ist es eben auch wichtig, jedes einzelne Werk anzuschauen, nicht pauschal zu urteilen. Das geschieht allerdings andererseits schon in Teilen der Presseberichterstattung über diesen Fall. Ich würde sagen, bevorzugt in sich als eher wertkonservativ verstehenden Publikationen, die schon wieder von linkem Antisemitismus sprechen, der bei diesem Festival ein Forum bekomme. Tatsächlich ist aber das Gegenteil eigentlich richtig, sich eben wirklich die Zeit zu nehmen, konkret zu schauen, was das Werk und was der Urheber wirklich sagen. Und auf mich persönlich wirkt dann, das ist noch ein zweiter Punkt, die Argumentation in diesem Schreiben, das Professor Schickmann von der TU Chemnitz initiiert hat, an das E-Book-Festival in manchen Punkten ein bisschen uneinheitlich. Uneinheitlich deshalb, weil mitunter eher so subjektiv wirkende Interpretationen neben sehr manifesten, sehr, sehr starken, justiziablen Vorwürfen und Urteilen stehen. Ich würde zum Beispiel hinterfragen wollen, ob die Kritik an Benjamin Netanyahu gleich eine Dämonisierung Israels darstellt. Man könnte das ja zum Beispiel auch ganz umgekehrt sehen, dass es wirklich eine persönliche Kritik an Netanyahu ist. Oder ob die Berufung auf diese Antisemitismus-Definition der IRA, die in diesem Schreiben vorgenommen wird, auch gleich justiziable Vorwürfe von Volksverhetzung begründen kann. Das wurde schon im Zuge der Debatte zum Beispiel um diese sogenannte Berliner Klausel vor einiger Zeit sehr stark bezweifelt. Also man muss sehen, wo es um klare Verstöße geht oder doch eher um diese viel zitierte Ambiguitätstoleranz, die hier gefordert wäre.
Sie haben jetzt schon gesagt, die Medien reagieren heftig. Es gibt viele Kommentare dazu. Einige vergleichen diesen Fall schon mit der Documenta 15, bei der ja vor 3 Jahren stereotype Darstellungen von Juden entdeckt wurden. Kann man das überhaupt vergleichen? Ist das jetzt wieder so ein Fall?
Also in den Reaktionen finde ich manches wirklich erstaunlich vergleichbar. Also gerade wenn Sie die Reaktionen unter Artikeln in der eher konservativen Presse lesen, dann geht es da oft gar nicht um Antisemitismus bei diesen Vorwürfen. Es geht um einen, ich würde sagen, irgendwie diffusen Ekel an dieser Art von Kunst. Street Art ist eigentlich keine Kunst nach dem Motto. Und warum wird das mit Steuergeldern gefördert? Alles Verschwendung, weg damit. Es geht um Verfallsthemen zur Kultur des Abendlandes und das wird dann mit diesem Antisemitismusvorwurf garniert, kann man sagen. So fing es auch bei der Documenta 15 an, noch bevor die Documenta 15 überhaupt stattfand und verstärkte sich dann nach dem 7. Oktober vor 2 Jahren in dieser Art der Argumentation teilweise und schaukelte sich so gegenseitig etwas hoch. Aber ansonsten müssen wir feststellen, dieses E-Book-Festival ist in nichts mit der Documenta zu vergleichen und auch die Reaktionen und Debatten haben sich eigentlich seither verändert. Niemand will eigentlich mehr eine kritische Debatte, bei der die Kritik eigentlich gar nicht mehr zugelassen wird, weil sich irgendjemand durch Kritik getriggert fühlt, sondern man muss äußern können, welche Vorbehalte man hat und dann werden die Vorbehalte geprüft.
Carsten Probst, vielen Dank für dieses Gespräch zu den Antisemitismusvorwürfen gegenüber der Ausstellung E-Book in der Kulturhauptstadt Chemnitz. Dankeschön.
Gerne.
Das Bauhausarchiv in Berlin ist eine einzigartige Institution, die größte Bauhaussammlung weltweit. Aber seit 7 Jahren ist es vor allem eine Großbaustelle am Lützowufer in Berlin-Tiergarten. Dort entsteht ein Neubau des Berliner Büros Stabarchitekten. Und das hat mit einem 20 Meter hohen Turm da auch schon einen echten Hingucker geschaffen. In diesem Monat lädt das Archiv ein. Komm auf die Baustelle, heißt die Veranstaltung. Und vielleicht können wir dann auch schon die neue Direktorin des Hauses dort antreffen. Es ist Brigitte Franzen. Sie wird im kommenden Jahr vom Main, wo sie Präsidentin der Hochschule für Gestaltung in Offenbach ist, nach Berlin an die Spree kommen. Und jetzt ist Brigitte Franzen bei mir. Erstmal herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier sein zu können. Danke für die Einladung.
Was reizt Sie denn an diesem Ruf in die Hauptstadt ans Bauhausarchiv?
Also Bauhaus und auch das Bauhausarchiv sind einfach eine unglaublich strahlkräftige Marke, wenn Sie so wollen, künstlerische Marke. Ich habe mich damit wissenschaftlich und forschungsmäßig befasst, über Mies van der Rohe's Collagen zum Beispiel gearbeitet und auch eine große Ausstellung gemacht über den Siedlungsbau des neuen Bauens. Und so gibt es mehrere Gründe, die mich interessieren. Auf der einen Seite das Forscherische, die forschende Institution mit Archiv. Aber ich begreife das Ausstellungsmachen und das Kuratieren auch als forschendes Kuratieren, also auf der Basis eben einer so berühmten Sammlung dann Projekte realisieren zu können, ist einfach eine unglaublich tolle Herausforderung.
Das hatte ich schon vorher gelesen, dass Sie Forschendes, Kuratierendes nennen. Was meinen Sie denn damit?
Also für mich ist es wichtig, dass Ausstellungen eine Notwendigkeit haben. Dazu gehört, dass man eben auch wirklich sich Zeit nimmt, Material recherchiert, Fragestellungen entwickelt. Ausstellungen, finde ich, sind nicht dazu da, sozusagen Beweise zu erbringen, sondern eher Thesen aufzuwerfen und die Fragen über entweder historische, kulturelle oder auch naturgeschichtliche Ereignisse oder eben auch zukunftsorientierte Fragen zu diskutieren. Für das Publikum, aber eben auch mit dem Publikum. Und das meine ich mit Forschendem Kuratieren.
Das heißt, Ihnen auch wichtig, dass man wirklich auch als Publikum versteht, was Bauhaus heute uns sagen kann.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und es ist, glaube ich, auch für jeden von uns, wenn man so mal überlegt, wo man sich alltäglich bewegt, fast schon eine Alltäglichkeit, dem Bauhaus zu begegnen. Ob man das aber jedes Mal wirklich gleich realisiert, ist die andere Frage. Also Sie gehen zum Zahnarzt und sitzen auf einem Freischwinger-Stahlrohrstuhl von Marcel Breuer zum Beispiel. Oder eine Bauhaustapete zu Hause. Das heißt, wir haben eigentlich schon einen Andockpunkt ans Bauhaus, ganz grundsätzlich so in unserem Alltag. Und im Bauhausarchiv haben wir aber die Möglichkeit, das zu vertiefen und den Menschen einfach auch zu erläutern, was hinter so einer Frage nach einer guten Gestalt steht. Das sind nämlich auch Fragen zum Beispiel des Zusammenlebens, wie man gerne Gemeinschaft leben will und ästhetisch gestalten möchte, mit welcher Offenheit man miteinander umgeht, in welchen Räumen man lebt, welche Atmosphären diese Räume haben. Und das kann man eben am besten auch in so einem atmosphärisch aufgeladenen Raum wie so einem Museum machen.
Aber es ist ja so ein bisschen stiller um dieses Bauhausarchiv geworden, seit da diese große Baustelle ist, also seit 2018, während in Weimar und Dessau da große Bauhausmuseen entstanden ist. Wo sehen Sie da das Archiv so ein bisschen zwischen diesen großen Häusern?
Dieses Bauhausarchiv ist die weltgrößte Sammlung dieser Art. Insofern gibt es da gar kein Verstecken, aber es gibt natürlich auch Kooperationen. Und im Grunde genommen ist es ja nicht so schlecht, wenn man sozusagen, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, das letzte Wort hat. Also die anderen beiden Städte und wichtigen Bauhausorte haben ihre Institutionen und das Bauhaus Dessau feiert ja jetzt auch gerade sein 100. Jubiläum. Und dass das Bauhausarchiv dann folgen wird, ist letztlich eigentlich eine gewisse Logik. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn man so einen Neubau baut, dass das Aufrechterhalten eines Programms auch viele Ressourcen erfordert. Das Bauhausarchiv hier in Berlin hat sich dann fürs Temporary Bauhaus entschieden in der Knesebeckstraße mit Shop und kleineren Ausstellungen. Das funktioniert ja auch ganz gut. Und jetzt bereiten wir natürlich mit viel Werf und viel Energie den Neuaufschlag vor. Für mich ist es aber auch wichtig, dass man zwischendurch auch schon was sehen wird. Also schon die Jahre 26, 27 bis zur Übergabe und dann auch Eröffnung werden mit einer Bespielung oder mit einem Auftreten der Bauhaussammlung aus Berlin auch zu tun haben.
Und Sie übernehmen ja das von einer Frau, von Annemarie Jäggi, die das Haus 23 Jahre geleitet hat. Es ist ja wirklich lang, da hat sie das sicher auch stark geprägt und auch schon ein Konzept für die neue Dauerausstellung geplant können. Und wollen Sie da nochmal ran an dieses Konzept?
Also ich lerne das jetzt erstmal alles kennen. Ich kenne Frau Jäggi schon sehr lange aus Karlsruhe. Also wir sind uns immer wieder auch als Wissenschaftlerin begegnet. Ich schätze ihre Arbeit sehr. Ich hatte das Glück, auch das Team gestern schon kennenzulernen und bin sehr begeistert von der Atmosphäre und auch der Aufbruchstimmung. Und ich freue mich auf die Ideen und auf die Planungen, die jetzt schon gemacht wurden. Und dann werde ich einfach sehen, es ist absolut wichtig, dass diese fantastische Sammlung jetzt erstmal wieder ins rechte Licht gerückt wird. Die Ausstellungsräume sind wunderbar. Auch da hatte ich das Glück, schon mal reingucken zu können. Und die Dauerausstellung, Sammlungsausstellung, und auch die Konzepte, so wie ich sie jetzt bisher kenne, geben eine ganze Menge Möglichkeiten und haben auch eine Flexibilität, sodass wir sicherlich da auf verschiedenen Beinen stehen werden. Und ich finde es natürlich auch ganz interessant, darüber nachzudenken, dass das Bauhaus natürlich ein Museum ist, zu dem die Menschen kommen. Aber gleichzeitig kommt das Museum natürlich auch zu den Menschen. Und daran zu arbeiten, wie wir über Veranstaltungen und verschiedene Kooperationen mit Hochschulen und so weiter das Ganze aktivieren können, aber eben auch die Mauern des Museums verlassen, das ist auch genauso wichtig und genauso eine ganz tolle Aufgabe.
Also auch diese Mobilität, die ja jetzt quasi zwangsweise da war, ein bisschen beibehalten.
Genau, ich finde das ein interessantes Konzept. Es ist natürlich auch eine Sache, die immer auch abhängig ist von Ressourcen, das muss man auch sagen. Aber grundsätzlich finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man unter diesem Stichwort Outreach wirklich auch sagt, wir gehen raus aus den heiligen Hallen. Und wir haben ja nicht nur auch ein tolles Gelände außenrum, was spannend ist. Dann gibt es überhaupt dieses ganze Lützowufer, wo ja durch das Shellhaus und dann bis zur neuen Nationalgalerie sowieso Bauhaus pur an vielen Stellen ist. Also allein da bietet sich schon an, rauszugehen. Aber auch die Kooperation, die zum Beispiel jetzt schon etabliert wurde mit der Gropiusstadt und der Gropius-Schule, finde ich unglaublich interessant. Und in diese Richtung werden wir sicherlich gemeinsam weiter vorangehen und Ideen schmieden und Konzepte entwickeln.
Sie haben schon das Stichwort Ressourcen gerade genannt. Da denke ich sofort auch an Geld. Und das ist ja überall knapp. Also gerade Berlin spart im Kulturbereich, der Bund aber auch. Müssen Sie sich da Sorgen machen, dass Sie Ihre Sammlungen überhaupt weiter in dem Maß pflegen und erweitern können, wie Sie sich das vorstellen?
Also Sorgen nicht. Ich bin sehr froh, dass auch die Kultursenatorin, aber auch der Vorstand des Bauhaus-Archivvereins da wirklich gute Vorarbeit geleistet hat und mir auch im Laufe der Verhandlungen da gute Dinge und gute Bedingungen zugesichert hat. Das hat Frau Wedel-Wilson auch heute nochmal wiederholt. Und das ist eine gute Ausgangsposition in einer Gesamtlage, die natürlich insgesamt nicht so einfach ist. Das ist ja nicht nur in Berlin so. Das ist in Hessen so, das ist überall so. Wir leben eben in einer Phase der Konsolidierung, wenn man das so nennen möchte. Und wir werden sehen, was möglich ist. Ich war immer relativ drittmittelstark bei vielen Projekten, die ich gemacht habe. Und wenn man ehrlich ist, ist die Kunst- und Kulturszene natürlich nie wirklich auf Rosen gebettet gewesen. Ich will es nicht kleinreden, das ist eine schwierige Zeit. Aber mit dem Neubau, mit dem Aufbruch, der jetzt da ist und der guten Stimmung, und auch den Zusicherungen, die ich erhalten habe, bin ich da an sich jetzt erstmal ganz zuversichtlich.
Und wird das klappen mit der rechtzeitigen Eröffnung im Herbst?
Das kann ich im Moment so noch nicht sagen. Ich denke, wir reden von 2027 für den wirklich definitiven Eröffnungstermin. Und bis dahin werden wir uns eben einfach auch Gedanken machen, wie wir immer wieder auftreten können, wie wir den Bau auch vielleicht schon vorab mal bespielen können. Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt da schon ein definitives Datum zu nennen. Das wäre einfach auch verfrüht und nicht seriös, weil man muss ja auch so einen Neubau erstmal in Beschlag nehmen, in vielerlei Hinsicht. Also das gilt für das atmosphärisch Ideelle, aber eben auch wirklich ganz praktisch. Die Temperatur muss stimmen, die Feuchtigkeit muss stimmen, die Ausstellung muss erstmal eingerichtet werden und so weiter. Da ist noch vieles zu tun. Und wir werden sehen, wann dann genau der Stichtag ist.
Ich freue mich jedenfalls, wenn dann was zu sehen ist. Brigitte Franzen, die künftige Direktorin des Bauhaus-Archivmuseum für Gestaltung in Berlin. Vielen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
Panik kann sich schon mal breit machen in Anbetracht der Weltlage, wobei Angst natürlich erst recht nicht weiterhilft. Panic Yes/No hat sich das internationale Medienkunstfestival Ars Electronica in diesem Jahr als Motto ausgedacht. Und was dazu in Linz so zu hören ist, das beobachtet meine Kollegin Christine Watti. Hallo, guten Abend, Christine.
Guten Abend.
Heute ist es losgegangen in Linz. Wie ist denn bisher so die Stimmung? Hoffentlich ja nicht dem Motto entsprechend panisch.
Also das ist schon interessant mit diesem Titel, denn solche Festival-Motti funktionieren in der Regel nicht immer gut. Meine Beobachtung, die Sache aber mit der Panik, die lässt jetzt schon seit Tagen die vielfältigsten Denkansätze von Pressekonferenz bis Bürgermeisteransprache zu. Also letzterer Dietmar Prammer zum Beispiel, der sprach von der Analogie zu einer Angst oder einer Panik vor einem Bären, vor dem man sich verstecken möchte oder ihn eben wahlweise auch gemeinsam erlegen könne. Oder der Festivalchef Gerfried Stocker, der zitierte Bob Dylan mit The Times They Are Changing. Und wir natürlich sind auch durch die Ausstellung gelaufen und haben Besucherinnen und Besucher mal direkt mit dieser Frage konfrontiert, nämlich, was ist denn jetzt Panik, ja oder nein?
Läuft schon?
Ja und nein.
Oh Gott, Panik no.
Panik treibt es natürlich auch in so einem Chaos-Modus, aber ich glaube, so eine gewisse Panik ist auch irgendwie gerade notwendig und gut, um zu merken, es passiert was und wir müssen reagieren, weil wenn keine Panik, dann reagieren wir auch nicht und sind zu langsam und wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Yes.
And why?
I like the panic.
Ja, da mag sogar jemand gerne die Panik. Andere sind sich einig, dass man nicht in Panik geraten solle. Das ist natürlich alles immer gesprochen mit Bezug auf die Weltlage, auf die Polykrise, auf alles, was uns so umgibt. Und aber auch natürlich mit Bezug auf die Frage, müssen wir eigentlich Angst haben vor technologischen Entwicklungen? Und das im Rahmen eines Medienkunstfestivals natürlich eine sehr zentrale Frage. Wir haben auch schon gesprochen mit der Co-Kuratorin der Themenausstellung der Ars Electronica, Manuela Navot. Und die haben wir auch gefragt, was ist denn jetzt mit dieser Panik, ja oder nein, Entscheidungsfrage, die über diesem Festival steht? Und woher kommt denn die Idee, dieses Motto im Jahr 2025 zu wählen?
Wir haben uns sozusagen ausgehend von einer individuellen Paniksituation, einmal so eine kollektive Paniksituation überlegt. Das heißt, auch die Fragestellung, sollten wir nicht eigentlich kollektiv in Panik sein. Und ich finde, wir haben es auch im Text geschrieben, also Keith Tester, ein Soziologe, der gesagt hat, Angst ist jetzt einmal die Ahnung von etwas, dass etwas nicht stimmt. Aber Panik ist die Sicherheit, dass etwas nicht stimmt. Und sozusagen mit der Angst können wir vielleicht nur irgendwie umgehen. Aber mit dieser Panik, mit dieser Sicherheit, da müssen wir jetzt eigentlich ins Tun kommen.
Also die Panikstimmung insgesamt zu Mittel. Eine sehr ausführliche Antwort war das mit verschiedenen Perspektiven auf dem Festival. Aber es geht also eher darum, jetzt nicht paralysiert zu sein und zu warten, was passieren könnte, sondern dass die Ars Electronica eigentlich indirekt dauernd aufruft, irgendwas zu machen.
Aber andererseits ist das ja ein Medienkunstfestival und jetzt keine Politveranstaltung. Was bedeutet denn dann in dem Fall überhaupt machen? Was geben die Künstlerinnen und Künstler dafür Anregungen oder auch Antworten?
Ja, man muss dazu wissen, dass die Ars Electronica wirklich so ein Festival der Superlative ist, was die Anzahl der Projekte, Ideen, Ansätze und auch Schauplätze betrifft. Man kann nicht eine klare Tendenz an dieser Stelle durchgeben. Aber es ist schon interessant, dass ausgerechnet dieses Medienkunstfestival, das natürlich von Entwicklungen wie der KI, der künstlichen Intelligenz profitiert, das immer schon Algorithmen und datenbasierte Arbeiten präsentiert hat, aus künstlerischen und dokumentarischen Aspekten, dass eben dieses Festival jetzt in eindrucksvollen Projekten auf die Fehler im System aufmerksam macht. Also ich habe so das Gefühl, es geht um die Bewusstmachung mehr als schon um das Machen. Das obliegt dann am Ende wieder dem Publikum. Und das sind eben auch Fehler im System, also wenn man jetzt auf Technologieentwicklungen schaut, die eben nicht zuletzt dank dieser aufregenden Entwicklungen überhaupt möglich sind. Es gibt so ein Projekt, das ich ganz anschaulich fand für diesen Themenbereich, ein Roboterhund des japanischen Künstlers Takayuki Todo. Der liegt eigentlich in Ketten, der ist natürlich programmiert. Aber dieser Hund scheint ständig immer anzugreifen. Er will diese Ketten loswerden. Der stürzt sich mit ohrenbetäubendem Lärm auf das Publikum und wird nur in letzter Sekunde von diesen schweren Ketten zurückgehalten. Und diese Auseinandersetzung mit dieser Arbeit zwischen Panik und seltsamer Empathie mit diesem technischen Ding, das sich eigentlich losreißen will, ist so ein gutes Beispiel für die Art und Weise, wie Kunst mit den Entwicklungen umgeht und dem Zuschauer aber dann selbst überlässt, sich einen Reim auf all das zu machen. Also mit wem interagiere ich eigentlich? Was ist möglich, wenn künstliche Intelligenz mehr und mehr eingesetzt wird? Oder wie fühlt sich das an, wenn sie sich vermeintlich in diesem Fall dann irgendwann auch selbstständig machen könnte? Also ich würde sagen, die Ars Electronica hält uns nicht nur, aber schon an vielen Stellen auf künstlerische Art und Weise wirklich im Moment den Spiegel vor und fordert das Machen eher vom Publikum.
Aber es ist ja eben, wie du sagst, auch kein Museum, sondern eben auch so ein Kunstevent, wo was erlebt und gemacht wird. Was hast du denn selbst jetzt schon so erfahren an Kunstaktionen?
Also neben diesen düsteren Erfahrungen und die auch wirklich eindrücklich sind, man geht dann, wenn man in der Post-City in den Bunkern, in den Kellern dieses großen Veranstaltungsgebäudes wieder rauskommt, wirklich so ein bisschen betroffen raus und stellt sich viele neue Fragen. Es gibt aber auch schönere Dinge, wenn auch da ein Problem zu vermelden ist. Es geht beispielsweise in The Dream in Experience ums Schlafen. Der Neurologe Andreas Keindelstorfer ist Teil dieses Künstlerteams und erklärt sein Projekt so.
Also wir haben in diesen Schlafboxen, die online buchbar sind, zwei stundenweise in Slots werden Menschen, also BesucherInnen, da verkabelt. Wir messen da Hirnstromaktivität, Bewegungen und visualisieren und sonifizieren diese in Echtzeit, sodass BesucherInnen, die vorbeikommen, dann quasi Anteil haben können am Schlaf der Person, die gerade in der Box drinnen ist, also hör- und sehbar zu machen.
Wir haben es gestern auch getestet, hier schon in diesen Schlafboxen, aber ohne Einschlafen. Allerdings ist diese Betrachtungsweise ja zwischen so panischem Tracking der eigenen Schlafgewohnheiten, was wir auch aus Social Media kennen, und der Suche nach dem besten Schlaf, dem Zählen der geschlafenen Stunden und dem Wissen, wie wichtig es alles ist, und der Tatsache, dass guter Schlaf auch ein Luxus ist, um den man sich Sorgen machen darf an mancher Stelle, wirklich auch ein interessanter Diskurs, wo sich tatsächlich Wissenschaft, Kunst und eben auch so eine gesellschaftliche Frage miteinander vereinen. Und solche Projekte gibt es natürlich auch auf der Ars Electronica, viele, bei denen man teilhaben kann. Es gibt nachhaltige Ideen, also die Düsterheit wird natürlich auch konfrontiert mit Praxis und Konstruktivität.
Und es gibt ja auch noch einen schönen Teil, nämlich das Musikprogramm zum Festival. Bietet das denn vielleicht auch den einen oder anderen, ja, Eindruck, der vielleicht Panik befrieden könnte?
Ja, ich war heute Abend tatsächlich auch nochmal in Linz unterwegs und das ist wirklich auch nochmal befreiend, weil man da, wenn der Panik-Button ein Yes-or-No-Button wäre, dann würde man dann sofort No drücken, weil man wüsste, okay, es gibt ja noch was ganz anderes, zum Beispiel irgendwie Plätze, auf denen sich Menschen versammeln, Musik, die von allen Ecken und Enden in dieser Stadt erklingt. Es gibt am Domplatz tatsächlich eine Aufführung oder gab es eine Aufführung der Europahymne in Gebärdensprache im Mariendom, haben sich Menschen versammelt, um dort einem Konzert zu lauschen. Eine Elektropop-Musikerin stand wiederum auch vor dem Mariendom und da sind alle zusammen und ganz unterschiedliche Fangemeinden von unterschiedlichen Musiken und da fühlt sich dann das doch wieder so an, als gäbe es natürlich immer auch noch eine andere reale und, wie man hier sagen würde, Face-to-Face-Ebene, in der ganz unpanische Momente miteinander möglich sind.
Dankeschön, Christine Watti, für diese Eindrücke von der Ars Electronica in Linz. Und die geht noch bis zum 7. September. Und mehr dazu finden Sie auch in unserer Deutschlandfunk-App. Zum Beispiel ist da auch die aktuelle Ausgabe unseres Popkulturmagazins Kompressor zu finden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Drehbuchautorin Heide Schwocho und der Regisseur Christian Schwocho erhalten den Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Mutter und Sohn überzeugten seit Jahrzehnten mit Talent, Können, Mut und Neugierde, hieß es zur Begründung. Beide würden dem Publikum komplexe Stoffe auf faszinierende Art nahebringen. Heide Schwocho gilt als eine der angesehensten Drehbuchautorinnen in Deutschland. Bekannt wurde die Grimme-Preisträgerin etwa durch ihren Fernseh-Zweiteiler Landgericht. Auch Christian Schwocho wurde bereits mit dem Grimme-Preis geehrt für die Verfilmung des Bestsellers Der Turm von Uwe Tellkamp. Der Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zeichnet herausragende Leistungen im Bereich Fernsehfilm und Streaming aus. Er wird am 5. Dezember im Rahmen des Festivals Televisionale in Weimar verliehen. Die Kontroverse um eine Marmorbüste in der Slowakei geht in die nächste Runde. Nach ihrer Entdeckung in einem Museumsdepot galt sie zunächst als eines der wenigen Werke des Renaissance-Bildhauers Donatello außerhalb Italiens. Dann kamen Zweifel auf. Die slowakische Kulturministerin ließ die Büste untersuchen. Nun das Ergebnis. Ein Kunsthistoriker aus Italien hält die Büste für eine Fälschung. Sie sei die Replik eines antiken Originals, entstanden 1894 oder kurz darauf. Die slowakische Forscherin, die das Werk Donatello zuschreibt, widerspricht und fordert eine genauere Analyse im Labor. Das berichtet das ARD-Studio Prag. Die Pläne für ein neues Opernhaus in der Hamburger Hafencity werden konkreter. Der Senat hat den Weg freigemacht für den Bau der Oper auf dem Bakenhöft. Kultursenator Broster sagte, Hamburg habe die einmalige Chance, direkt an der Elbe eine architektonisch herausragende Oper zu bekommen, die Lust mache auf großes Musiktheater und kulturellen Austausch. Im Februar war bekannt geworden, dass die Stiftung des Milliardärs Klaus-Michael Kühne bis zu 330 Millionen Euro geben will. Die Stadt stellt im Gegenzug das Grundstück zur Verfügung und kümmert sich um die Infrastruktur. Die Kosten dafür sollen mit 147,5 Millionen Euro gedeckelt sein. Sascha Mommenhoff vom Steuerzahlerbund kritisierte in der Welt, Hamburgs Kostendeckel hätten zuletzt die Haltbarkeit einer Seifenblase gehabt. Pippi Langstrumpf, IKEA und der Nobelpreis. Alle drei gehören zu 100 Werken, Marken und Ideen, die Schwedens Regierung auf eine neue Kulturerbeliste gesetzt hat. Sie soll definieren, was es heißt, schwedisch zu sein. Die Erstellung eines solchen Kanons war Teil des Wahlprogramms der rechtsgerichteten Regierungskoalition. Kritik kam unter anderem von der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis verleiht. Die Regierungsinitiative sei zu eng gefasst und ausgrenzend. Alle Elemente des Kanons müssen nämlich mindestens 50 Jahre alt sein. Ausgeschlossen sind also die meisten Beiträge von Menschen, die im Ausland geboren wurden und nach 1975 nach Schweden kamen. Nicht dabei ist auch die Popgruppe ABBA.
Es geht um ziemlich komplexe Themen in unseren Filmen dieser Woche, die auch noch Titel haben, die ganz andere Erwartungen wecken. Happy Holidays zum Beispiel heißt eine französisch-palästinensische Koproduktion von Regisseur Skander Kopti. Und darin geht es um das komplizierte Verhältnis von arabischen und jüdischen Israelis. Jörg Taschmann hat diesen Film schon gesehen. Wir sind ja in den Nachrichten andauernd mit Israel, seiner Politik und Geschichte konfrontiert. Schafft denn dieser Film ist da, mal eine andere Perspektive auf das Land zu zeigen?
Skander Kopti ist ein wirklich hochinteressanter Regisseur. Er hatte vor 16 Jahren mal zusammen mit einem jüdischen Israeli diesen sehr, sehr schönen Film Ajami gemacht. Auch einen Episodenfilm, der sogar für den Oscar nominiert worden war und in einem arabisch dominierten Vorort von Tel Aviv spielte, nämlich Ajami. Und schon dieses Werk war irgendwie meisterhaft inszeniert, voller Perspektivwechsel und Überraschung. Und das hat Skander Kopti so ein bisschen beibehalten. Und sein neuen Film Happy Holidays, wo er nun alleine Regie geführt hat, auch so aufgebaut. Also es beginnt mit einem Autounfall von Fifi. Das ist eine in Jerusalem studierende junge israelische Araberin, die so ähnlich wie junge Jüdin eben einfach nur feiern und auch schon flirten will. Was dann bei ihrer traditionellen Mutter nicht gut ankommt, weil durch diesen Autounfall ist die ganze Familie plötzlich da. Und ihr Bruder Rami hat eine Affäre mit Shirley, eine Jüdin, Flugbegleiterin, die schwanger von ihm wird. Und er will überhaupt nicht, dass sie dieses Kind austrägt, aber Shirley will nicht abtreiben. Und da beide Familien komplett intolerant sind und sie beide ihre Affäre verschweigen, aber sie irgendwie rauskommt, wird in beiden Familien irgendwie übergriffig und dramatisch und sogar kriminell darauf reagiert. Das sind zwei Konflikte von mehreren, denn im Kern geht es hier auch um zwei Generationen. Die Elterngeneration, die ihre Werte und Vorstellungen irgendwie mit aller Macht durchdrücken will, auch wenn man zum Beispiel wohlhabend ist und sich gern liberal gibt. Und das ist eben das Clevere an diesem Film, dass wir dann auch immer wieder mit neuen Wahrheiten und Perspektiven konfrontiert werden, weil der Film sehr episodenhaft erzählt wird.
Und was erfährt man dabei denn über das heutige Israel?
Also man sieht eben diese arabisch-israelische Familie, man ist perfekt zweisprachig, scheinbar auch gut integriert, aber sobald es dann Schwierigkeiten gibt, dann kippt eben diese Stimmung auch. Und allein, dass eben diese Liebesbeziehung immer noch ein Tabu ist, dass man die Wahrheit den Eltern angeblich nicht antun kann, sagt auch sehr viel über ein gescheitertes Zusammenleben zwischen arabischen und jüdischen Israelis aus. Und implizit sieht man dann zum Beispiel bei der jüdischen Familie, wie eine Mutter ihre Tochter und ihre Schwester manipuliert, wie eiskalt und intolerant sie dabei ist. Und sie steht dafür eben so für eine gebildete bürgerliche Mittelschicht der israelischen Gesellschaft. Und in der arabischen Familie wiederum wird ungeheuer viel Druck eben auf diese 26-jährige Fifi ausgeübt, die man mit einem sympathischen Arzt verkoppeln will, der dann aber auch in den Traditionen gefangen bleibt. Und so ist es ein Film, der irgendwie auch zeigt, wo Israel steht. Irgendwo zwischen Tradition und Moderne und auch gefangen in seinen eigenen Widersprüchen. Und Ende ist dieser Film dann auch so ein Film über eine Selbstbehauptung dieser jungen arabischen Israelin. Und insgesamt wirklich ein ganz toller Film mit großartigen Darstellerinnen und Darstellern und für mich wirklich ein Höhepunkt des diesjährigen Kinojahres schlechthin.
Wir haben aber noch einen zweiten Film, über den wir sprechen wollen, der diese Woche ins Kino kommt. Das deutsche Volk heißt er, von Marcin Wierzchowski, und der erzählt darin von dem furchtbaren Attentat von Hanau, bei dem im Februar 2020 ein Rechtsradikaler 9 Menschen getötet hat. Wie geht der Filmemacher denn mit dieser Tragödie um? Was zeigt er da überhaupt?
Also zunächst muss man sagen, es ist ein sehr langer Dokumentarfilm, der dauert 138 Minuten, ist 4 Jahre lang gedreht worden in Schwarz-Weiß. Und das halte ich für eine sehr kluge Wahl, weil auch so ästhetisch so ein Gegenstück zu diesen sensationslüsternen TV-Bildern in Farbe geschaffen wird. Und der Film zeigt vieles auch nur im Off, ist dann auch nie voyeuristisch, sondern er wahrt eben auch die Distanz und die Würde der Hinterbliebenen, der Überlebenden und der Angehörigen. Man sieht die Mütter und Väter, die trauern, und man sieht eben auch ihre Konflikte Kontakte mit Vertretern des deutschen Staates, von Politikern oder Polizei. Sie wollen antworten, wie es dazu kommen konnte, weil es ja sehr, sehr viele Ungereimtheiten gab. Und hören wir mal kurz rein, wie sich diese Konflikte dann anhören.
Sowas darf in Deutschland nicht geben. Da muss wirklich als Politik, ne, nicht nur sitzen und Krawatte und, ne, die Leute, was früher Springerstiefel hatten, Skinheads, Bomberjacke, ne, die sind heute mit Krawatten und sitzen schon im Bundestag. Ne. Bitte, da muss man wirklich als Politik, ne, seine Zähne zeigen, seine Stärke zeigen. Hier, mit mir darfst du das nicht machen. Nach jedem Terrorakt hören wir, das darf nicht sein, Halle ist das letzte, Mölln darf nicht mehr geben, aber in 2-3 Monaten, sage ich, da passiert wieder was.
Ja, also man hört hier wirklich auch eben diese Wut dieses Angehörigen beispielsweise. Es war zum Beispiel so, dass in dieser Mordnacht von vielen der Ermordeten längst bekannt war, wer sie waren, aber die Eltern hielt man im Unklaren, hat sich stundenlang, die ganze Nacht lang warten lassen, es ihnen erst am nächsten Tag erzählt. Es sind die Ermittlungen sofort eingestellt worden, weil sich der Attentäter das Leben genommen hat. Und Polizisten haben am Tatort auch so mit rassistischen Vorurteilen den Angehörigen gegenüber sich benommen. Und man hat hier eben auch gerade gemerkt, aber diese Familien lassen sich einfach nicht mehr mit diesen Floskeln abspeisen und haben dann teilweise auch selber Untersuchungen beauftragt.
Was sagt dieser Film denn über unser Zusammenleben, also zwischen Deutschen und Migranten?
Also man sieht hier schon ganz klar, dass die Anteilnahme der nicht betroffenen Deutschen relativ ist. Vor allem bei den Politikern, die immer behaupten, im Namen des Volkes zu sprechen. Man windet sich zum Beispiel wahnsinnig darum, auf dem Marktplatz in Hanau eine Gedenktafel aufzustellen. Und der Innenminister Hessens lobt den Polizeiansatz, wo es eigentlich nichts zu loben gab und kann sich auch zu keiner Entschuldigung durchringen. Und da zeigt dieser Film schon exemplarisch, wie schwer es verantwortlichen Politikern fällt, empathisch und angemessen zu reagieren. Wobei interessant, Bundespolitiker wie Nancy Faeser oder Frank-Walter Steinmeier dabei sogar besser wegkommen. Die wirken fast noch betroffener. Und dann zeigt dieser Film eben, dass die Aufarbeitung solcher rassistischen Morde eben oft nur halbherzig ist, weil man wirklich nicht an die Wurzeln herangeht und Politik eben immer nur reagiert, aber meist eben nicht vorbeugt. Und das ist schon etwas, was erschütternd an diesem Film ist. Ich finde ihn ein bisschen zu lang mit 2:20, ehrlich gesagt. Aber das schmälert nicht das Verdienst. Und das ist schon ein Film, den man sich angucken müsste. Oder angucken muss.
Jörg Taschmann hat uns 2 Filme vorgestellt, die in dieser Woche in die Kinos kommen. Happy Holidays, die französisch-palästinensische Koproduktion von Regisseur Skandar Kopti und der Dokumentarfilm Das deutsche Volk von Marcin Wierzchowski über das Attentat von Hanau. Vielen Dank, Jörg Taschmann.
Sehr gerne.
Der DDR-Plattenbau hat ein schlechtes Image, gilt als seelenlose, auf Masse produzierte Bausünde. Und das, obwohl inzwischen viel dazu geforscht und die Platte auch künstlerisch bearbeitet wurde. Dabei hatte der Plattenbau in seiner Entstehungszeit weder einen schlechten Ruf, noch hieß er überhaupt so wie heute. Vielmehr galt der Wohnkomplex einfach als ziemlich komfortabler Neubau. Eine Ausstellung im Minsk-Potsdam nähert sich dem Phänomen Plattenbau jetzt über die Kunst und Marietta Schwarz war für uns schon dort.
Aufbau von Marzahn. 2 auf einem Fahrrad. Die Frau steht freihändig auf dem Gepäckträger. Ein Mann in Badehose, ein Hund und ein paar andere leicht Bekleidete schauen ihr nach. Und ist da nicht noch ein küssendes Paar im Hintergrund? Farbpalette und Pinselstrich könnten auf einen Cézanne hindeuten. Rohe Landschaft, Brauntöne, gelöste Stimmung. Aber nein. Da ist diese Hochhaussilhouette im Hintergrund. Eine Siedlung im Werden. Neubau. Verheißungsvoll. Vor dem Gemälde von Harald Metzges aus dem Jahr 1984 steht eine Vitrine mit hellrosafarbenen Silikonabgüssen. Man erkennt Hundepfoten, Schuhabdrücke, Spuren auf Gehwegplatten in Berlin-Hohenschönhausen, die die Künstlerin Sonja Schönberger 2017 entdeckt und dann abgegossen hat. Sie zeugen von einem hastigen Neubezug, bevor die Gestaltung der Außenräume wirklich fertig war. Der Beton war noch nicht fest. Man kann eben sehr viel und sehr viel Unterschiedliches erzählen, wenn man sich mit dem seriellen Bauen in der DDR künstlerisch beschäftigt. Ein Kapitel, das ja auch nicht abgeschlossen ist, sagt der Kurator Kito Nedo.
Also es gibt so ein vor 1990, aber es gibt eben auch so ein nach 1990, also was das Thema der Architektur betrifft, weil die Häuser stehen ja noch. Wir Menschen haben ja so ein Wohngedächtnis oder eine Gesellschaft hat ein Wohngedächtnis und die Häuser haben natürlich auch so eine Art Wohngedächtnis oder eine Geschichte. Ja? Die kommen aus einer anderen Zeit stehen aber jetzt in der Gegenwart und das ist halt irgendwie sehr interessant für KünstlerInnen und Künstler.
Wohngedächtnis, Wohnerinnerung. Die in der Großwohnsiedlung Jena-Lobeda aufgewachsene Künstlerin Sabine Moritz hat nach dem Mauerfall aus dem Kopf aufgezeichnet, wie es dort früher aussah. Kindlicher Strich trifft hier auf genaueste Detailkenntnis. Diese Schrankwände, dieses Fußbodenmuster in Pilzform, typische Couchgarnituren. Aber dann auch Straßenführung, Grundrisse, Fassadendekor, perspektivische Überlagerungen, alles hingekrakelt. Da stimmt doch etwas nicht. Hat man das alles im Kopf? Oder ist diese Erinnerung konstruiert? Kito Nedo schmunzelt. Alles ist möglich. Er selbst ist in den 1970er Jahren in Leipzig aufgewachsen, unweit der Neubausiedlung Grünau. Die Großwohnsiedlungen gehörten zum Alltag seiner Generation dazu. Das zu betonen, ist ihm ein Anliegen. Denn erst nach 1990 setzte die Umbewertung ein, der soziale Abstieg.
Stichwort Hoyerswerda, Stichwort Rostock-Lichtenhagen, also mit rechter Gewalt.
Eine Installation von Henrike Naumann setzt sich damit auseinander. Zwei Raumecken sind, wie man es von ihr kennt, mit billigem 90er-Jahre-Mobiliar ausstaffiert. Auf einem Bildschirm flimmern Szenen einer Nazi-Clique, gegenüber Jugendliche im hedonistischen Partyrausch. Die unheimliche Gleichzeitigkeit von Gewaltbereitschaft und Eskapismus. Es ist eine Ausstellung, die von den vielfältigen Perspektiven auf Sujet lebt, aber auch von den unterschiedlichsten Techniken und Medien.
Malerei, Installation, Film, Zeichnung, Collage.
Betonbrutalismus trifft auf streunenden Fuchs. Figürliche Malerei in uralten Temperatechniken auf abstrakten Minimalismus. Utopisches mündet in kleinbürgerliche Piefigkeit. Ganz am Anfang der Ausstellung steht die Installation Grauzone von Markus Trapper. 7 fahlgraue Plattenbaumodelle auf Sockeln, eigentlich austauschbar, weil Häuser von der Stange. Aber Markus Trapper hat genau die Platten nachgebaut, in denen Anfang der 1980er Jahre RAF-Terroristen aus der BRD untertauchten. Im Raum stehen Zinkgüsse mit amorphen Verwerfungen.
Dadurch bekommen sie auch so was Zombiehaftes. Das sind sozusagen Untote. Und das trifft im Prinzip auch teilweise exakt die Geschichte der Gebäude, weil gerade mal höchst noch die Hälfte dieser Gebäude existieren.
Eine Arbeit, die anhand der Platte ein komplexes deutsch-deutsches Kapitel erzählt. Der RAF-Aussteiger Ralf Friedrich soll übrigens überhaupt nicht amused gewesen sein, als ihm von der Staatssicherheit sein neues Zuhause in Schwedt an der Oder zugewiesen wurde. Linksterrorist, angeblich in feinem Zwirn, landet im real existierenden Sozialismus.
Also ich weiß nicht, ob wir das nennen können, aber in der RAF hieß er der Pfau. Das macht's wohl auch deutlich.
Markus Trapper lacht. So ist das mit der BRD. Mit der DDR, ihren Narrativen und den Widersprüchen. Und so ist das mit dem Wohnkomplex.
Und der Wohnkomplex Kunst und Leben im Plattenbau ist bis zum 8. Februar im Minsk, Potsdam zu sehen. Und was die Kulturwelt sonst noch so beschäftigt, das weiß Tobias Wenzel. Der hat schon mal die Feuilletons von morgen durchgeblättert.
Linke sind nicht nur die besseren Menschen, sondern auch die lustigeren, behauptet die linke Wochenzeitung Der Freitag auf dem Titelblatt und druckt dazu eine Fotomontage ab. Karl Marx mit bunter Perücke und roter Clownsnase. Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Ines Schwertner, wirkt allerdings eher humorlos in ihrem Artikel für das Feuilleton der Zeit. Es ist eine Erwiderung auf einen Artikel von Zeitredakteur Jens Jessen, indem er der politischen Linken vorwirft, eine Mitschuld am Aufstieg der Rechten zu tragen. Schwertner sieht ihre Partei und die politische Linke überhaupt vielmehr als Sündenbock. So fällt auf, dass Jens Jessen in seinem Artikel zwar für mehr Materialismus plädiert, zugleich aber keine einzige ökonomische Erklärung für das Erstarken der Rechten liefert und sich stattdessen mit kulturellen Phänomenen begnügt, schreibt Ines Schwertner. Wer aber Gendersternchen zur alleinigen Ursache rechter Landgewinne erklärt, betreibt genau das Spiel, das er anderen vorwirft. Er überhöht kulturelle Fragen und springt über das Kulturkampfstöckchen der Rechten, die auf die eigentlichen Alltagssorgen der Menschen keine Antworten haben. Bleiben wir bei der Linkspartei und springen wir von Jessen zu Jesse. Von Jens Jessen zu Eckart Jesse. In der Welt sieht Eckart Jesse in der Linkspartei einen Hang zum Extremismus. Jesse ist Extremismusforscher und wundert sich, dass die Partei nicht mehr im Verfassungsschutzbericht des Bundes auftaucht. Er glaubt hier einen blinden Fleck der Demokratie zu erkennen und schreibt: Die bundesdeutsche Verfassung ist eine anti-extremistische. Die hiesige Demokratie sollte eine solche bleiben und nicht zu einer antifaschistischen mutieren. Ob Ines Schwertner nach ihrer Replik auf Jessen in der Zeit nun auch auf Jesse in der Welt reagiert? Oder ob sie stattdessen über allzu Menschliches bei Tieren schreibt, wie Silvia Staude in der Frankfurter Rundschau? Die vergleicht nämlich menschlichen Körperschmuck wie Piercings und Tätowierungen mit dem Körperschmuck von Affen. Seit 2014 wurde bei Schimpansen in Sambia beobachtet, dass sie sich Gräser in die Ohren stecken. Einfach so, aus Spaß an der Deko offenbar, schreibt Staude. Was einer anfing, machten andere nach. Nun hat kürzlich noch eine weitere Schimpansengruppe das mit den Gräsern im Ohr übernommen und die Sache mit dem Körperschmuck erweitert. Die Tiere stecken sich Gräser und Stöcke ins Hinterteil und laufen damit herum. Wer den neuen Text von Uli Hannemann in der Taz liest, könnte befürchten, dass auch er sich bald mit Gräsern und Stöcken schmückt. Denn er klingt nah am Wahnsinn. Etwa wenn er am Ende seines Artikels schreibt: Ich grüße meine Oma in Braunschweig. Eigentlich rezensiert er die Pro7-Fernsehshow Deutschlands dümmster Promi. Dieses Format aber erreicht laut Hannemann neue Tiefen der Unterhaltung, weshalb er selbst vor lauter Verzweiflung am Rad dreht und in der Mitte seines Artikels bemerkt: Im Grunde ist hiermit alles Wesentliche bereits gesagt, doch ich schreibe einfach weiter, weil ich es kann. US-Amerikaner können verlorene Legosteine, etwa das Rettungsboot des 9090 Teile umfassenden Titanic-Bausatzes, nun nicht mehr günstig nachbestellen, berichtet Titus Blome in der Zeit. Denn Donald Trump hat die Ausnahmeregel gestrichen, der zufolge Pakete mit geringem Warenwert, also auch Sendungen mit Ersatz-Legosteinen, zollfrei in die USA eingeführt werden dürfen. Den US-Lego-Architekten bleibt die Frage, schreibt Blome, was schmerzt mehr, barfuß auf einen Legostein zu treten oder zu erkennen, dass eben kein Legostein zum Drauftreten mehr übrig ist?
Tobias Wenzel mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns mit der niederländischen Sängerin Robin. Gute Nacht, sagt Andrea Gerg.